Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Ich bin Felix, dein Host, und gemeinsam spreche ich mit meinen Gästen über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um die spannendsten Success-Stories und die größten Business-Fuck-Ups, du erhältst auch Einblicke hinter die Kulissen. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge.
Willkommen zurück im Podcast. Dennis, Stefan, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Ja, schön hier zu sein.
Einladung. Ja, Dennis, ich fange mal mit dir an. Ich habe dich getroffen oder geaddet oder wie nennt man das denn bei LinkedIn? Keine Ahnung, vernetzt, glaube ich. Ne? Ich fand es total spannend, was du machst. Und dann hast du gesagt, hier, ich habe da noch einen Kollegen, den Stefan, hol den auch mal mit ins Boot. Lasst uns doch mal zu dritt sprechen. Euer Thema ist, soweit ich das verstanden habe, das Thema Markenrecht, aber auch Website-Datenschutzrecht. Und das ist ja nicht nur für mich relevant, sondern gefühlt für jeden Unternehmer da draußen relevant. Das ist ein sehr sensibles Thema und gerade die letzten Jahre, glaube ich, immer wichtiger geworden. Also ich sag mal aus der eigenen Erfahrung, man kriegt ja dauernd irgendwelche Abmahn-E-Mails von irgendwelchen Abmahn-Anwälten, die irgendwelche Sammelklagen einreichen, weil man irgendwo mal ein Bild benutzt hat, was man nicht richtig verlinkt hat und keine Ahnung. Dementsprechend fand ich es total wichtig, da mal drüber zu sprechen. Ja, und ich glaube, mit euch habe ich mir zwei Experten hier ins Boot geholt. Und jetzt würde ich sagen, Dennis, darfst du mal anfangen und darfst dich vorstellen. Dann, Stefan, darfst du dich vorstellen. Und dann dürft ihr beide gucken, wie ihr eure Company vorstellt.
Genau, sehr gerne. Ja, mein Name ist Dennis Morgenstern. Ich bin Jurist mit dem Schwerpunkt, wie du schon gesagt hast, Datenschutzrecht und Markenrecht. Und wir haben eben die Frame for Business GmbH zusammen gegründet, weil wir eben gemerkt haben, okay, gerade in den beiden Bereichen ist es so, dass Marketing und Recht sehr, sehr stark zusammenspielen muss. Also Stefan wird aber gleich noch sagen, kommt aus dem Bereich Marketing. Und so haben wir eben gemerkt, dass es da sehr, sehr viele Überschneidungspunkte gibt. Gibt auch eine relativ lustige Geschichte, wie wir uns da kennengelernt haben. Fängt nämlich auch damit an, dass quasi Recht und Marketing zusammenspielen muss. Und so kam letztendlich die Idee zur Frame for Business GmbH. Ne?
Genau, und wie Dennis gerade schon gesagt hat, ich komme aus dem Marketing, genauer aus dem Online-Marketing, habe früher in einem großen Konzern gearbeitet und war da auch für die Online-Kanäle zuständig, für Suchmaschinenoptimierung, für die Google Ads-Kampagnen. Und bei diesem Unternehmen habe ich dann auch einen Dennis kennengelernt. Das ist auch die Geschichte, die Dennis jetzt schon gerade meinte, die so ein bisschen ungewöhnlich vielleicht ist, wie es zur Frame for Business GmbH kam. Wir haben uns, ich glaube 2017 war es, kennengelernt. Ich war, wie gesagt, zuständig für die ganzen Online-Kanäle. Und Dennis wurde dann als Jurist ins Unternehmen geholt, als die DSGVO so ein paar Monate entfernt war und als dann alle Panik geschoben haben und gesagt haben, okay, verdammt, da kommt was Großes auf uns zu, das kann uns jetzt so richtig auf die Füße fallen und da brauchen wir jetzt mal jemanden Professionellen, der sich da wirklich mit auskennt, der das umsetzt. Und dann hatten wir auf einmal die Situation, dass Dennis halt versucht hat, die Websites und Kampagnen halt rechtssicher zu machen, sodass uns keiner mehr abmahnen konnte. Und ich hatte halt ein ganz anderes Ziel, nämlich einfach weiter Leads zu generieren, Kunden zu gewinnen und ja, eigentlich so eine Situation zu haben, möglichst alles wie vorher, möglichst wenig von dem nervigen Datenschutz sollte mir da in die Quere kommen. Und da hatten Dennis und ich uns am Anfang dauernd, haben uns dauernd in den Haaren gehabt, weil uns am Anfang konnten wir uns auch gar nicht leiden und haben uns dann aber zum Glück doch nach einer gewissen Zeit zusammengerauft, haben gesagt, okay, jetzt müssen wir eine Lösung finden und haben dann da angefangen, die ganzen Tools, die rechtlich problematisch waren auf der Webseite, mal zu testen und zu gucken, okay, was gibt es für Alternativen und wie kriegen wir es hin, dass wir die Funktionen, wie jetzt zum Beispiel Newsletter oder Tracking auf der Webseite, doch noch verwenden können, nur halt datenschutzkonform und haben da wirklich für jede Herausforderung eine gute Alternative, ein gutes Tool gefunden und da am Ende auch eine gute Lösung gehabt. Und dann aber, als die DSGVO eingeführt wurde, 2018, haben wir gemerkt, okay, bei dem Unternehmen, wo wir damals gearbeitet haben, ist jetzt alles super. Nur bei den anderen Unternehmen halt nicht. Die meisten sind nach wie vor komplett abmahnfähig. Das ist da ist eigentlich relativ wenig passiert oder halt das komplette Gegenteil. Alle Marketingaktivitäten wurden eingestellt, Tracking wurde von der Seite genommen und man hat alles ein bisschen eingestampft und da haben wir uns überlegt, okay, eigentlich, wir haben jetzt so viel Wissen da in dem Bereich aufgebaut, das können wir doch eigentlich besser. Und so ist dann die Idee zur Frame for Business GmbH entstanden und dann vor knapp 3 Jahren haben wir es dann auch wirklich gemacht, dass wir das Unternehmen gegründet haben, so in den letzten Wochen vor Corona und genau, und sind, so kam es dann dazu, dass Dennis und ich jetzt ja seit 3 Jahren Unternehmen zusammen haben.
War jetzt, glaube ich, nicht so der schlechteste Zeitpunkt, oder? So kurz irgendwie vor Corona im Bereich Online und Webseiten, da wo gefühlt jedes zweite Unternehmen, vielleicht sogar jedes Unternehmen irgendwie über eine neue Webseite nachgedacht hat.
Ja, das stimmt. Total. Das haben wir auch sehr gemerkt tatsächlich, ne? Also wir waren da halt komplett unabhängig, haben dann einfach die Meetings über Zoom oder Microsoft Teams abgehalten, ne? Das kam uns tatsächlich zugute. Und wie gesagt, es war auch so ein Zeitpunkt, halt die DSGVO kam halt, 25. Mai 2018 kam die DSGVO und eine weitere Verschärfung hat es dann nochmal tatsächlich 2020 gegeben. Das war das sogenannte Schrems II-Urteil vom EuGH. Musst dir vorstellen, vorher gab es quasi einen Angemessenheitsbeschluss zwischen der EU und, also zwischen Europa und USA. Und das wurde gekippt durch dieses Urteil des EuGHs. Das Privacy Shield Abkommen hat das geheißen. Und das war, heißt, ab dem 16. Juli 2020 waren alle Datenverbindungen in die USA nicht mehr datenschutzkonform, wo nochmal eine Riesenwelle auf uns zukam, weil natürlich jeder gesagt hat, okay, ich nutze aber US-Tools, was soll ich machen jetzt? Ja. Und das waren so zwei Punkte, die da wirklich uns sehr viele Aufträge beschert haben und wo wir halt dann auch mal gucken mussten, okay, was machen wir jetzt für die Kunden, wie können wir jetzt US-Tools austauschen gegen datenschutzkonforme Alternativen, haben da auch extrem viel gesucht und wirklich Tools geprüft, zusammen auch mit unserem Informatiker und konnten da vielen Kunden entsprechende Alternativen bieten, sodass die Seite halt marketingtechnisch genauso performt wie vorher, aber eben das Ganze abmahnsicher ist.
Wie war denn so der Status quo, Stefan, bevor jetzt der Dennis in dein Leben getreten ist? Du warst da im Online-Marketing und du bist ja jetzt dann auch, sag ich mal, du bist ja einer von vielen Online-Marketern, die dann für ihre Unternehmen Sachen umgesetzt haben. War das ein großer Schock, als irgendwo DSGVO irgendwo aufgetaucht ist?
Total. Vor allem, man wusste es eigentlich schon so 2 Jahre, bevor es in Kraft getreten ist, aber wir haben es alle die ganze Zeit vor uns hergeschoben. Ich weiß noch, ich hatte Gespräche noch mit der Geschäftsleitung und ging es darum, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, ja, okay, dann warten wir mal ab, gucken, was die anderen machen. Und alle haben so gemerkt, okay, eigentlich macht keiner was so richtig. Alle haben so ein bisschen gewartet und dann, je näher die DSGVO kam, desto panischer wurden alle. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand Datenschutz total blöd zu der Zeit. Also ich fand das einfach nur eine ätzende Belastung, habe da überhaupt keinen Nutzen drin gesehen. Das ist mittlerweile anders. Ich habe mich auch zum TÜV-zertifizierten Datenschutzbeauftragten weitergebildet jetzt in den letzten 3 Jahren und mich da auch reingefuchst in diese Welt. Aber damals, also bevor dieses ganze Thema hier auch mit Frame for Business losgegangen ist, fand ich es eigentlich eher total blöd. Und ich glaube, so ging es auch vielen damals oder so geht es auch vielen heute noch.
Genau, ja, das glaube ich. Also das ist ein Thema so, ne, immer du hast so deine Welt und dann kommt irgendwas komplett anderes aus einer anderen Welt und macht dir dein Leben irgendwie ein bisschen schwer. Ich glaube, das findet keiner so richtig schön.
Ja, klar. Das stimmt. Ne? Und viele sagen halt auch, es läuft ja die ganze Zeit so, ist nichts passiert, bis eben dann irgendwann die Abmahnung kommt und dann ist halt, denk mal, okay, man hätte es besser mal vorher gemacht, ne? Und dann sind halt die Probleme da. Also wir haben natürlich oft Kunden auch, die sagen, okay, jetzt bin ich abgemahnt worden, jetzt muss ich was machen. Schlauer ist natürlich einfach vorher dagegen zu steuern, das Ganze vorher schon datenschutzkonform zu gestalten und da hat man einfach weniger Stress.
Wie ist denn generell so diese Datenschutzlage DSGVO? Ich habe ja, du hast ja selber gesagt, Dennis, dass die meisten Firmen da so ein bisschen Larifari mit umgehen und das Thema abmahnungsfähig ist auch gerade schon aufgetaucht. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Laie bin, habe ich da überhaupt die Möglichkeit durchzublicken oder muss ich mir auf jeden Fall oder sollte ich mir auf jeden Fall einen Experten ins Team holen?
Also ich sag mal so, es ist schon sehr speziell. es ist auch für Juristen sehr speziell. Also wenn du jetzt einfach in Anführungszeichen 0815 Anwalt fragen würdest, erzähl mal was von Datenschutz, das wird der nicht können, aus dem Grund, weil es einfach sehr, sehr technisch auch zum Teil ist, ne, wenn es um die Websites geht. Also wenn es wirklich dann um die Technik geht, was passiert hier, läuft da ein CDN, also so ein Content Delivery Network im Hintergrund, wo werden Daten übertragen, in welche Länder. Also zum Teil müssen wir da auch tatsächlich unseren Informatiker fragen und sagen, pass mal auf, guck dir das mal an. Es ist halt wirklich sehr komplex und selbst umzusetzen ist es schwierig. Was natürlich viele machen, ist solche Generatoren nutzen. Also die gibt's natürlich. Ne? Also dass du einfach sagst, okay, ich hole mir so einen Generator und klick mir da was zusammen und am Ende wird das schon passen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Sowohl wenn es der Webdesigner macht, aus dem Regressrisiko, ne, als auch wenn es der Webseitenbetreiber macht, weil er dafür haftet. Also man muss sagen, die individuelle Situation der Webseite ist immer entscheidend. Das heißt also, auch die Rechtstexte müssen zur Webseite passen. Und es bringt halt nichts, wenn du sagst, okay, ich hole mir jetzt einen Generator und er klickt mal alle Kästchen an und getreu dem Motto, doppelt hält besser. Ne, und man packt mal lieber zu viel rein als zu wenig. Das funktioniert halt nicht. Ne? Und auch was das Thema Haftung angeht, ist es halt extrem schwierig mit so Generatorenanbietern. Die haften halt allenfalls für die Richtigkeit der Rechtstexte. Aber wie diese halt zusammengeklickt werden und ob das auch wirklich dann für die Website passt, dafür haftet halt niemand. Ne? Und deswegen, also wir haben diese auch getestet, die Generatoren, weil wir natürlich auch geguckt haben, okay, was bietet die Konkurrenz ab? Und unserer Einschätzung nach machen wirklich die Rechtstexte nur 30% des Ganzen aus, also nachher die Impressum- und Datenschutzerklärung, sondern es geht auch wirklich drum, wie ist die Webseite, wie wurde die Webseite gestaltet, was muss man an der Webseite anpassen und so weiter. Also selbst das zu machen, ist schon, muss man sich sehr, sehr viel einlesen und also das ist sehr schwierig.
Was ich auch immer in Gesprächen was ich auch immer in Gesprächen mit Kunden höre, ist, dass eigentlich auch dieses Bewusstsein, dass diese Generatoren nicht wirklich taugen, schon da ist. Also dass man weiß, okay, jetzt die 9,99 €, die ich da für den Generator ausgegeben habe, das ist jetzt keine wirklich sichere Lösung, aber ich habe mal irgendwas gemacht, damit ich sagen kann, ich habe da mal was gemacht. Aber letztendlich ist es minimal besser, eine Datenschutzerklärung aus dem Generator zu haben, als keine. So ist es zumindest oft, weil die halt oft extrem falsch sind. Und ja, es ist leider immer noch ein großes Problem in der Praxis. Und was wir jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren oder gerade im letzten Jahr sehr stark mitbekommen haben, dass halt auch deutlich mehr abgemahnt wird. Also viele haben das vielleicht auch mitbekommen mit diesen Google Fonts Abmahnungen, wo dann massenhaft Schreiben rausgeschickt wurden, weil die Website-Schriften nicht lokal eingebettet waren. Ja, also das ist eher noch so eine Kleinigkeit, aber das da hat man so gesehen, okay, es geht da wirklich mehr, es passiert momentan deutlich mehr, als es jetzt am Anfang der DSGVO noch war, als man noch so gefühlt eine Schonzeit hat, die ist jetzt mittlerweile vorbei.
Was sind denn so diese, also du hast ja gerade schon dieses Thema Website-Fonts angesprochen, aber was sind denn weitere klassische Abmahnrisiken, wo ich vielleicht ein Auge drauf haben sollte, so als Laie?
Genau, also die, wie Stefan schon gesagt hat, also Google Fonts war ein sehr großes Thema, weil eben da eine Datenübertragung in die USA stattfand. Allgemein kann man sagen, das Thema Datenübertragung in den USA ist immer noch ein sehr großes Thema, bis es da einen entsprechenden Angemessenheitsbeschluss gibt zwischen der EU und USA. Die sind zwar dran an dem Ganzen, aber momentan gibt's halt eben noch nichts. Ansonsten gibt's ein klassisches Beispiel, was man sehr oft sehen, ist zum Beispiel bei einem Kontaktformular, ja. Das ist auch ein ganz gutes Beispiel eigentlich dafür, dass es eben nicht nur auf die Rechtstexte ankommt. Wenn da zum Beispiel jetzt Auswahl zwischen Frau und Herr ist, so, dann hast du das Problem, dass halt einfach nur Frau und Herr ausgewählt werden kann, aber somit halt eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vorliegt von Personen von nicht-binärer Geschlechtsidentität. So, das hat schon einige Gerichte entschieden. Zuletzt war, glaube ich, LG Frankfurt am Main, die gesagt haben, okay, hier wird quasi dann durch diese Auswahl Frauen her Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist dadurch vorhanden und da gibt es jetzt halt dann eine Entschädigung von, ich glaube, waren 1.000 €, die dann angesprochen wurden. Ne? Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die du einfach umgehen kannst, indem du dann einfach keine Auswahl macht zwischen Herr und Frau oder einfach divers noch einfügst. Und solche Punkte, das sind eigentlich nur Kleinigkeiten, die man sehr gut umgehen kann, wenn man einfach weiß, was man achtet. Und das kann halt einfach kein Generator. Ne? Also wir sitzen da wirklich da und gucken uns die Seite an. Ja, das sind so solche Punkte. Also Abmahngründe gibt es extrem viele.
Weiterer Klassiker sind eigentlich so die Cookie-Banner. Die sind ganz oft nicht richtig konfiguriert und auch diese Texte, die da standardmäßig von den Anbietern mitgeliefert werden, die muss man auch anpassen an die jeweilige Seite. Das ist auch so eine Geschichte, das wird sich auch sehr stark in der Praxis angeschaut und das wird auch oft abgemahnt.
Ja, das ist jetzt so ein Thema, ne? Da kriege ich so leichte Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie das bei meinen beiden Webseiten ist, für meine beiden Firmen. Also ich gehe mal stark davon aus, ich habe natürlich immer das blinde Vertrauen an meinen Webdesigner, aber wenn jetzt ihr beide sagt, du solltest da vielleicht mal drüber gucken lassen, dann sollte ich das vielleicht wirklich mal tun, weil das ist ja wie, wenn man zu schnell mit dem Auto fährt. Ne? Das sind so Themen, die kann man locker vermeiden, indem man da einmal sich hinsetzt. Ne? Und das ist echt nervig, wenn man dann irgendwie Geld bezahlen muss für sowas, was eigentlich gar nicht nötig ist.
Genau, das stimmt wirklich. Ne? Und es ist auch so, dass wir halt mit über 80 Partneragenturen mittlerweile zusammenarbeiten in Deutschland, die halt eben sagen, okay, wir wollen das Thema halt abgeben und wollen unseren Kunden auch Rechtssicherheit mitliefern können. Ne? Dass einfach die Webdesigner sagen, ich kann das nicht, erstens nicht machen, ich darf es auch nicht machen, ich habe auch keine Ahnung davon. Ich gebe das einfach ab und das Thema ist durch. Ne? Und wir merken auch, dass immer mehr die Resonanz kommt, dass die Kunden froh dafür sind, dass es diese Möglichkeit gibt und das dann einfach klar ist, okay, das da ist jetzt safe und ist auch eine anwaltliche Haftung dahinter, da wir das natürlich immer mit unserer Partnerkanzlei zusammen bringen, Dienstleistung. Und das ist halt einfach, du darauf verlassen, dass es datenschutzkonform ist, schon von Beginn an ist immer schwierig. Ne? Auch wir hören auch oft, ja, aber der Anbieter wirbt doch damit, dass er datenschutzkonform ist. Das machen halt alle. Ne? Ich meine, es schreibt ja keiner hin, ich begehe da tausendfach Datenschutzverstöße, bitte kaufen Sie bei mir. Ne? Also das sind wirklich solche Punkte, wie Stefan auch schon sagt, also Cookie-Banner, wir haben noch keinen Cookie-Banner gesehen, dass das von Anfang an quasi gepasst hat, ohne dass wir irgendwelche Anpassungen vornehmen mussten. Ne?
Wichtig ist das Thema auch gerade, wenn wir eine Webflow-Seite haben. Das haben wir jetzt auch in den letzten 2 Jahren immer öfter, dass Kunden oder Agenturen sich bei uns melden, die halt entweder Webflow-Websites haben oder erstellen, weil bei Webflow hat man immer einen Datentransfer in die USA. Das heißt, man muss da nochmal sehr viel genauer arbeiten, dass man da nicht irgendwelche Abmahnrisiken halt produziert. Und auch da haben wir uns sehr stark eingearbeitet. Ich glaube, in dem Bereich mit den Webflow-Seiten sind wir sicherlich auch einer der führenden Anbieter in Deutschland jetzt für das ganze Thema Datenschutzrecht. Weil wir das auch wirklich mal komplett durchgespielt haben, was man alles beachten muss. Und das kann man eigentlich am Ende nur sauber in der Datenschutzerklärung beschreiben. Genau.
Sollte ich jetzt Panik bekommen, wenn ich dann irgendwie morgen früh mein Mail-Postfach aufmache und auf einmal habe ich da irgendwie so eine Abmahn-Mail von einem Abmahnanwalt drin? Oder muss man da oder kann man da die Füße erstmal stillhalten und es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie es erstmal aussieht?
Also per Mail ist schon grundsätzlich so ein bisschen die Frage, weil normalerweise sollte das per Post passieren. Ne? Also per Mail sehen wir das eher selten. Aber ich sag mal so, wenn du die bekommst, muss man natürlich dazu sagen, das ist jetzt nichts, wo man jetzt wirklich die Nerven komplett verlieren muss. Ist natürlich ärgerlich, ne? Und es kann auch zum Teil halt sehr teuer werden. Gerade wenn es um eine Behörde geht, die da halt ein Bußgeld die aufbrummt. Aber also grundsätzlich ist es halt wirklich so, dass man das beheben kann. Aber wir sagen natürlich, man soll natürlich am besten direkt datenschutzkonform sein, um sowas zu vermeiden. Zum Thema Abmahnung, vielleicht grundsätzlich ist es so, also du kannst eine Abmahnung bekommen von einem Wettbewerber. Ja, das heißt zum Beispiel jetzt jemand sagt, okay, ich habe wie du jetzt im Crossfit-Bereich tätig bist, ein anderes Crossfit-Studio kann dich abmahnen, da ist ein Wettbewerbsverhältnis. Ja. Die Google Fonts-Abmahnungen, die waren quasi von Verbrauchern. Ja, das geht quasi zurück auf ein Urteil vom Landgericht München, war es, dass jemand gesagt hat, okay, ich komme auf die Seite und meine IP-Adresse wird übertragen, das mag ich nicht. Ich fühle mich da irgendwie unwohl und dann hat das Landgericht gesagt, okay, das gibt einen Schadensersatz von 100 Euro. Dann haben quasi wild fremde Personen einfach auf Seiten geklickt und gesagt, okay, jetzt gibt's hier eine Datenverbindung, ich mahne jetzt mal ab. Und das Dritte ist halt eben, wenn eine Behörde dir ein Bußgeld verhängt aufgrund von Datenschutzverstößen. Ne? Das sind also diese diese drei Konstellationen, die, sage ich mal, möglich ist. Und es ist so, dass bei einer Abmahnung, vielleicht mal grundsätzlich zu sagen, wenn man so eine Abmahnung erhält, ist es so, dass quasi einmal, in den meisten Fällen einmal ein Schadenssatz gefordert wird. Dass man sagt, okay, hier ist Schadenssatz x Euro. Außerdem wird dann noch eine Unterlassungserklärung gefordert. Und Unterlassungserklärung, das ist eigentlich das Gefährlichere, sage ich mal, weil wenn du die abgibst, dann verpflichtest du dich quasi, diesen Fehler nicht nochmal zu begehen. Und wenn du nochmal begehst, dann wird eine Vertragsstrafe fällig, die natürlich dann sehr, sehr teuer werden kann. Und das ist eben das Gefährliche bei der Sache. Und der zweite Punkt, der gefährlich ist, ist mehr Sinn im Internet. Also alles ist im Prinzip dokumentierbar. Das heißt also, sich dagegen zu wehren, wird dann schwer, ja, weil es eben halt perfekt dokumentiert werden kann durch Screenshots etc.
Okay, das heißt, um das mal zusammenzufassen, dieses doch sehr sensible Thema, im Zweifelsfall nicht auf irgendwelche Webdesigner oder Generatoren vertrauen, sondern Jungs wie euch ins Boot holen, die sich wahrscheinlich, so unterstelle ich mal, den Workflow, die Seite angucken und dann gegebenenfalls Vorschläge machen, was man wie tunen kann, und dann gibt es irgendwie ein bisschen Beratungsdienstleistungen oder vielleicht so ein Gesamtpaket, und dann ist man gut beraten.
Genau. Also genau, klar, Webdesigner ist halt immer das Thema, dass halt dann Webdesigner, die haften natürlich auch dafür. Du kannst dann deinen Webdesigner in Regress nehmen, nur dass im ersten Schritt bist du halt dafür verantwortlich, weil es deine Webseite ist. Das heißt also, du kriegst erstmal die Abmahnung.
Und vielleicht nochmal auf die Frage gerade, wie das so konkret abläuft. Also bei uns ist immer ein Komplettpaket. Also wir gucken uns die Seite komplett an. Da muss der Website-Betreiber sich auch technisch überhaupt nicht auskennen, sondern wir müssen einfach nur Zugang zur Seite haben, und dann gehen wir das komplett mal in der Tiefe durch, checken alle Datentransfers, alle Cookies, alle Beschreibungen. Zum Beispiel, wenn man einen Newsletter-Prozess auf der Seite hat, muss man das ja ganz besonders beschreiben, dass man da keine rechtlichen Risiken produziert, und machen eine Auswertung. Und diese Auswertung gehen wir dann mit dem Website-Betreiber durch. Und wenn wir dann alles soweit durchgesprochen haben, erstellen wir dann halt auch die Datenschutzerklärung, das Impressum, die Cookie-Banner-Texte zusammen mit unserer Partnerkanzlei, und das auch alles mit anwaltlicher Haftungsübernahme, so dass der Website-Betreiber da halt komplett aus der Schusslinie genommen wird und da auch nichts mehr passieren kann.
Naja, da ich ja so ein absoluter Zahlen-Fan bin, wie muss ich mir das vorstellen, so kostentechnisch, was kostet mich das ungefähr, kann man das pauschal sagen?
Ja, ist natürlich immer ein bisschen davon abhängig, was alles auf der Seite läuft, aber wir haben so eine grobe Spanne, los geht's bei 890 Euro, Komplettpreis, da ist auch schon unsere Partnerkanzlei und alles mit drin, bis etwa 1800 Euro. Je nachdem, wie komplex die Seite ist, ob da jetzt noch Tracking, Newsletter etc. draufläuft. Ja, letztendlich ist es deutlich günstiger als klassische Anwaltskanzlei, die dann im Zweifel auch sagen, okay, ja, geht jetzt alles nicht, musst du alles runternehmen, mach's am besten komplett aus. Nee, wir haben für alles Alternativen und sorgen halt dafür auch, dass die Seite genauso wirkungsvoll bleibt, auch wenn sie dann rechtssicher ist. Und es ist vor allem auch deutlich günstiger, als sich jetzt eine Abmahnung zu fangen und dann diesen ganzen Rattenschwanz dann noch mit Rechtsstreit etc. am Hals zu haben. Also für viele selbstständige Unternehmer ist es eigentlich ein No-Brainer, wenn man sich einmal mit der Thematik befasst hat. Aber es ist halt so eine Thematik, mit der man sich gerne nicht befasst, und das ist ein bisschen wie eine Steuererklärung. Man schiebt das gerne so ein bisschen vor sich her, und ja.
Ich wollte gerade sagen, ne, das ist so ein Thema. Ich glaube, wenn man einmal das Geld in die Hand nimmt, ist man besser bedient, als wenn man dann denkt, ja, das geht schon gut. Das ist ja im Prinzip wie eine Versicherung, ne? Du hoffst, dass du das Geld bezahlst und du brauchst es nicht. Und man wird es nie wissen, wenn man mit euch gearbeitet hat, ob man es gebraucht hätte, weil man kriegt ja dann im Idealfall keine Abmahnung, weil die Seite ja rechtssicher ist. Na, aber der Tag, an dem dann so ein Brief im Briefkuvert in deinem Briefkasten drin ist, wo dann so ein Anwaltsschreiben drin ist, ist das kein schöner Tag. Ich versuche so welche Risiken auch immer zu minimieren, wenn sowas geht. Also von daher bin ich da direkt nach dem Gespräch doch mal gespannt, wie wir da zusammenkommen können.
Ja. Genau, und du hast halt dann auch die doppelte Kosten. Du kriegst die Abmahnung, musst die im Zweifel abwehren bzw. bezahlen, und dann musst du ja trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass das Ganze nachher rechtssicher ist halt, ne? Also hätte man vermeiden können an der Stelle dann einfach.
Ja, dann lasst uns doch mal von dem einen Thema Datenschutzrecht zum zweiten Thema schwenken, das wir noch auf unserer Agenda haben. Und zwar, es geht so ein bisschen um das Thema Markenrecht. Das finde ich ist ein eher freudiges Thema, auch wenn es natürlich, wenn man auch wieder in Streitigkeiten gerät, wieder nicht so freudiges Thema werden kann. Aber im Idealfall, wenn ich an Markenrecht denke, denke ich an meine eigene Marke, die ich vielleicht irgendwie erschaffen möchte, Und ich möchte natürlich, dass mir das keiner klaut und jemand anders damit wirkt. Und deswegen muss ich vielleicht sowas auch, keine Ahnung, eintragen lassen, patentieren lassen. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber auch da seid ihr zwei Experten. Also wann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, jetzt habe ich was geschaffen, was ich vielleicht markenrechtlich eintragen sollte?
Okay, genau, vielleicht kurz zur Unterscheidung. Also man muss unterscheiden zwischen Markenrecht und Patentrecht. Ne? Also das hier geht's rein um Markenrecht, also Schützen von Logos, grob gesagt. Ne? Logos oder halt, wenn es eine Wortmarke ist, von einem Wort. Und letztendlich ist ja die Marke einfach das Aushängeschild des Unternehmens. Ne? Und der Schutz dieses Aushängeschild steht halt nicht automatisch, sondern das heißt im Prinzip vereinfacht kann man sagen, wenn es keine Markeneintragung gibt, gibt es auch keinen Markenschutz. Das ist einfach vereinfacht zu sagen. Und wer da zu spät kommt, den bestraft halt das Leben beziehungsweise im Markenrecht für der Wettbewerber. Und ein Vorteil von einer eingetragenen Marke, also wenn du deine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt schützen lässt, also eintragen lässt, dann kann dir diese Marke halt niemand wegschnappen. Und wenn jemand deine Marke verletzt, indem er so kopiert oder sonst wie verwässert, dann kannst du dagegen halt viel einfacher vorgehen, wenn deine Marke eingetragen ist. Ne? Und so eine Markenverwässerung nennt man das, also wenn die Marke halt quasi an Strahlkraft verliert, das ist halt einfach nicht mehr möglich, weil du einfach direkt dagegen vorgehen kannst. Und durch so eine Eintragung beim DPMA, also im Deutschen Patent- und Markenamt, wird eben die Marke geschützt. Das heißt also, dass die Marke an dir gehört und sie entsprechend dann eingetragen ist.
Und wenn die Marke einmal geschützt ist, hat man auch wirklich dauerhaft Sicherheit. Also das heißt, man hat dann Markenschutz erstmal für 10 Jahre. Und wenn die 10 Jahre rum sind, kann man die Marke einfach verlängern. Und da kann dir keiner dazwischen grätschen. Und ja, das ist, wenn es einmal angemeldet ist, ist eigentlich alles gut. Und du hast die Zügel dann wirklich in der Hand. Man muss halt nur gucken, dass man halt schneller ist als vielleicht ein anderer, der eine sehr ähnliche Marke anmeldet. Genau, weil, wie Dennis gerade schon gesagt hat, es geht immer so ein bisschen auch im Markenrecht darum, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und deswegen ist es ganz guter Zeitpunkt, über das Thema Markenanmeldung nachzudenken, wenn man, ja, spätestens, wenn man so im Internet aktiv ist, also wenn man eine eigene Webseite hat oder wenn man jetzt ein Logo hat, was man vielleicht auch mal online zeigt oder nutzt oder einen Markennamen, den man online nutzt, weil dann ist es halt auch sehr stark auffindbar. Und dann muss man halt gucken, okay, dass man es auch schützt. Und der wichtigste Schritt bei einer Markenanmeldung ist eigentlich auch gar nicht die Anmeldung selber, sondern die Ähnlichkeitsrecherche im Vorfeld der Markenanmeldung. Ähnlichkeitsrecherche heißt, ich gucke mir an, was für Marken gibt es schon, die eingetragen sind. Jetzt nicht nur Marken, die identisch sind zu meiner Marke, sondern auch ähnlich genug, dass vielleicht ein Laie sagen könnte, okay, da gibt es eine Verwechslungsgefahr. Oder dass man damit argumentieren kann, okay, da nutzt jemand den guten Namen von einem Dritten aus. Und da muss man immer sehr vorsichtig sein, weil die ältere Marke kann halt dann auf dich zugehen und sagen, okay, das ist, ich habe eine eingetragene Marke, die ist zwar nicht identisch wie deine, aber ähnlich genug. Und ich will jetzt, dass du deine Marke nicht mehr nutzt. Und ach ja, Schadenersatz wird auch noch fällig und vernichte mal alle Waren oder Websites, wo du es genutzt hast, muss alles eingestampft werden. Das hat halt riesige Auswirkungen, wenn es so weit kommt. Von daher muss man das immer am Anfang wirklich beachten und halt auch gucken, dass man da gegen keine Rechte Dritter verstößt. Dazu braucht man nicht mal eine Marke eingetragen haben, wenn man quasi einen bestimmten Begriff nutzt und der schon sehr ähnlich von einem anderen Unternehmen geschützt wird, dann kann das Unternehmen auf dich zugehen, egal ob du eine Marke hast oder nicht. Deswegen muss man diese Ähnlichkeitsrecherche unbedingt machen im Schritt.
Das heißt jetzt quasi, wenn ich jetzt hier meine Firma heißt Little Things Matter, ich habe da ein Logo und das ist auf der Website drauf. Das heißt, das wäre jetzt schon der Zeitpunkt, wo ich eigentlich sage, lass das mal schützen, damit keiner sich den Namen klaut und damit irgendwie Schabernack betreibt.
Genau. Genau. Und wenn man dann guckt innerhalb dieser Ähnlichkeitsrecherche, okay, was gibt's schon? Und es taucht dann ein anderes Unternehmen auf, das eine eingetragene Marke hat, die ähnlich genug zu der Marke ist, die du eintragen willst, dann muss man halt gucken, okay, wie grenzt man sich von der bestehenden Marke genug ab, dass man halt sagen kann, okay, nee, ist weit genug entfernt, du kannst mich jetzt hier nicht rechtlich belangen. Das ist halt auch sowas, was wir zusammen mit unserer Partnerkanzlei immer im Anmeldeprozess halt sehr genau machen, dass wir halt die Marke schon so prüfen, dass die einem nicht auf die Füße fallen kann in ein paar Jahren. und dass man notfalls, falls es jetzt zum Beispiel deine Marke schon genau so registriert geben sollte, dass man halt sagen kann, okay, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir das noch ein bisschen anpassen. Sei es jetzt noch ein Claim, ein Slogan mit reinnehmen oder ein grafisches Element im Rahmen von der Wortbildmarke. Da hat man relativ viel Spielraum, einfach zu gucken, dass man weit genug entfernt ist von der bestehenden Marke, dass die nicht mehr auf dich zukommen kann und sagen kann, okay, jetzt wird Schadenersatz fällig und stampfen alles ein, was du bisher gemacht hast.
Das heißt auch jeder Prozess, ich habe irgendwie eine Marke und möchte da eine Anmeldung machen, ich gehe zu euch und sage, hey Jungs, nehmt das mal in die Hand und am Ende kümmert ihr euch um alles und ich bin happy.
Genau, auch das ist so eine Komplettdienstleistung. Auch hier wieder mit anwaltlicher Haftungsübernahme machen wir zusammen mit unserer Partnerkanzlei und wir kümmern uns um alle Schritte, also von der Ähnlichkeitsrecherche bis zur Abstimmung. Wir schreiben die NHTSA-Klassen, also diese Dienstleistungsklassen, die man dann beim Deutschen Patent- und Markenamt angibt, schreiben wir notfalls für die Kunden auch nochmal neu, falls sie nicht genau passen. Machen die ganze Abstimmung mit den Juristen vom DPMA, falls es notwendig wird. Und am Ende kriegt der Kunde halt seine Markenurkunde zugeschickt und muss sich um nichts kümmern. So ein Rundum-Sorglos-Paket. Und wo auch alles drin ist, was jemand braucht, der wirklich eine saubere Marke haben will.
Vielleicht noch ganz kurz ergänzend zur Ähnlichkeitsrecherche, warum das auch so wichtig ist. Also man kann natürlich auch eine Marke, ich nenne es mal bei so einem Billiganbieter eintragen lassen. Die bieten dann oft halt eine Identitätsrecherche an. Das heißt, wird geguckt, gibt es die Marke schon? Ja, nein, trag mal ein. Und dann ist es so, dass DPMA, also Deutsche Patent- und Markenamt, prüft nur, okay, legt hier ein absolutes Schutzhindernis vor. Also zum Beispiel, du kannst jetzt nicht die Marke Auto eintragen, ja. Das prüfen die halt und dann die prüfen nicht, ob irgendwelche anderen Marken verletzt werden dadurch. Das heißt, es kann durchgehen, die Marke wird eingetragen und du verletzt trotzdem damit eine andere Marke. Und das ist natürlich eine ganz heikle Sache, weil viele denken, okay, das trage ich ein und da wird das schon geprüft. Da wird nur geprüft, gibt es ein absolutes Schutzhindernis, aber es wird nicht geprüft, verletzt hier irgendjemand eine andere Marke dadurch. Und das kann halt dann sehr, sehr teuer werden und das kann auch sehr gefährlich werden, dann, wenn man es, wie Stefan gesagt hat, einfach jahrelang nutzt und dann irgendwann eine Markenstreitigkeit entsteht.
Ja, es ist genau wie mit dem Thema Datenschutz irgendwie auch. Es ist immer besser, wenn man sich vorher drum kümmert, weil hinten raus hat man irgendwie dann die doppelte Arbeit.
Genau so ist es, ja. Was vielleicht auch noch für den einen oder anderen Hörer interessant sein kann, ist, es gibt aktuell eine Markenförderung der Europäischen Union, wo die EU 75% der Amtsgebühren beim Deutschen Patent- und Markenamt übernimmt. Das sind klassischerweise so knapp 220 Euro, die man da erstattet bekommt. Muss man auch nicht zurückzahlen. Ist eine ganz coole Sache. Also bei allen Markenanmeldungen oder bei fast allen Markenanmeldungen dieses Jahr haben wir das auch wirklich bei den Kunden mitnehmen können. Wo dann halt der Kunde statt, ich glaube, 290 Euro Amtsgebühren am Ende nur 75 Euro zahlt. Und wir helfen da auch bei dem Antrag. Wir haben diesen Antrag jetzt wahnsinnig oft bis zum Ende durchgespielt. Als wir es das erste Mal gemacht haben, haben wir, glaube ich, knapp 5 Stunden gebraucht, weil es schon ein bisschen bürokratisch ist. Mittlerweile sind wir bei 10 Minuten und da supporten wir halt auch die Kunden, dass die halt alle ihre Förderung bekommen. Und von daher ist gerade ein ganz guter Zeitpunkt, die mitzunehmen. Gilt offiziell noch bis Dezember. Wir gehen aber davon aus, dass der Fördertopf schon vorher leer sein wird, weil das ja recht begehrt ist, diese ganze Förderung der EU gerade.
Okay. Und dann zusätzlich zur Förderung kommen dann wieder wahrscheinlich irgendwelche Preise on top, ne? Dafür, dass ihr das Ganze in die Hand nehmt. Wie kann man da kalkulieren ungefähr?
Genau, also bei Marken ist es relativ einfach. Wir arbeiten da mit einem Komplettpreis. Bei uns kostet das immer 890 Euro, ist alles drin. Auch die Partnerkanzlei, komplett alles abgedeckt. Damit liegen wir klar über diesen Billiganbietern, die man findet, wenn man Marke anmelden, mal bei Google eintippt. Da kommen ganz viele Google Ads aufgeploppt, die da sagen, ja, für 99 Euro, für 199 Euro mache ich das. Aber da fehlt dann halt die Ähnlichkeitsrecherche, die Haftung. Das ist halt ja, da kann man es auch fast schon selber versuchen. Wenn ich die Marke anmelde, würde ich es immer halt professionell machen. Und ja, da sind wir bei 890 Euro dabei. Ist günstiger als die meisten klassischen Kanzleien, aber teurer als jetzt diese Billigangebote, die aber auch relativ wenig bringen.
Ja, das klingt auf jeden Fall so, als könnte sich das irgendwo jeder leisten und sollte sich das auch irgendwo jeder leisten, der unternehmerisch tätig ist, weil am Ende legt man dann doch drauf, egal ob das Kohle ist oder Energie und Nerven. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass diese zwei Punkte auf meiner Agenda etwas weiter hochrücken müssen. Und ich glaube, mit euch habe ich jetzt ja auch hier zwei waschechte Experten, die ich da auch beauftragen kann. Und ich glaube, jeder, der sich das anhört, wird danach ähnlich denken, weil das sind einfach No-Brainer. Ne? Das ist absolute Grundlage, absolutes Basic-Thema, was man irgendwie gerne mal verdrängt, aber am Ende holt es einen dann doch wieder ein. Und wenn man so ein bisschen Schutzmaßnahmen, Vorkehrungen treffen kann, dann ist das durchaus, glaube ich, eine gute Sache. Ich sehe euch beide nicken. Ihr seid on board.
Volle Zustimmung.
Ja, ihr zwei, wenn ich jetzt als Interessent sage, hey, könnt ihr mich da unterstützen? Wie finde ich euch denn da am besten?
Am besten einfach über unsere Webseite. Das ist Frame, also wie Rahmen auf Englisch, frame-for-business.de. Da kann man einfach ein Angebot anfordern oder auch einen Call-Termin sich buchen. Alles erstmal komplett kostenfrei. Also falls da noch Fragen sind, auch gerne einfach einen Termin mit uns vereinbaren. Dann sprechen wir einfach mal und geben da auch gerne eine Einschätzung, überhaupt, ob das überhaupt geht. Und ob das Sinn macht, jetzt zum Beispiel eine Marke anzumelden oder Website-Datenschutzrecht in einem speziellen Fall dann. Genau, das ist so der einfachste Weg. Ansonsten, Dennis ist auf LinkedIn auch sehr aktiv. Einfach mal Dennis Morgenstern bei LinkedIn suchen. Ansonsten, wie gesagt, am einfachsten über die Website uns einfach anschreiben. Wir antworten auch immer relativ fix und dann quatschen wir entweder oder falls jemand schon sagt, okay, ich schicke mir mal ein Angebot, dann erstellen wir ein Angebot. Und genau, das ist so der einfachste Weg.
Ja, das klingt sehr, sehr einfach und als ob das jeder finden würde. Und ich hau auf jeden Fall auch nochmal Dennis Kontakt unten in die Shownotes rein. Das heißt, jeder, der sich die Folge anhört, kann da einfach draufklicken und kommt dann auch direkt zu euch. Und ich hoffe, dass der ein oder andere zu euch kommt und sich da unterstützen lässt, weil ja, alles andere ist fahrlässig, haben wir ja gerade in einer Ausführlichkeit durchgesprochen. Also von daher Appell an jeden Unternehmer da draußen, der sich noch nicht um die Themen Marke und DSGVO-Konformität gekümmert hat. Kümmert euch mal drum, am Ende hilft es euch extrem.
Genau, sehr gut zusammengefasst.
Ja. Vielleicht sollte ich Markenbotschafter für euch werden.
Genau, ja. Bist auf jeden Fall eingestellt.
Sehr schön. Ja, ihr beiden, dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Es war super informativ. Ich konnte sehr viel auch für mich mitnehmen. Und wenn ich was mitnehmen konnte, bin ich mir sicher, dass die anderen Zuhörer auch davon profitieren konnten. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Und bei dem einen oder anderen Thema haben wir ja vielleicht wieder die Möglichkeit, gemeinsam hinter das Mikrofon zu hüpfen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und allen Zuhörern bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix@littlethingsmatter.de. Ich freue mich drauf.